Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Zu den Themen Recht, Rechtsstaat, zu unserer Verfassung und natürlich zu unseren Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink. Ich bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, wobei das jetzt schon so lange her ist. Eigentlich bin ich das gar nicht mehr, oder? Und jedenfalls aktuell leite ich ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und sitze hier im Podcast mit Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der Ping.
Und ehemaliger Schülerstudent.
Ich sehe schon, ich werde auf den Hinweis auf meine früheren Ämter verzichten müssen. Aber gut, Nico, du hast es so gewollt. Wir steigen ein. Wir haben heute verschiedene Themen. Im Wesentlichen geht es um die Datenschutzgrundverordnung. Wir haben aber auch noch einen relativ kurzen Blick nochmal auf unser Bundesverfassungsgericht und die Art und Weise, wie es mit Fällen umgeht oder nicht damit umgeht. Aber wir steigen ein mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, ganz jung, vom 25. Januar 2024, wo sich auf eine Vorlage des Amtsgerichts Hagen der Europäische Gerichtshof mal wieder mit der schönen Frage Schadenersatz nach 82 Datenschutzgrundverordnung wegen Datenschutzverletzung und Frage Ersatz von materiellem bzw. hier immateriellem Schaden. Worum geht's? Der Fall ist wirklich mitten aus dem Leben gegriffen. Der Kläger erwarb bei Saturn ein Elektrohaushaltsgerät und hat es nicht direkt bezahlt, sondern hat einen Kreditvertrag dazu abgeschlossen. Und dafür gab er personenbezogene Daten von sich an, seinen Namen, Wohnort, nannte seinen Arbeitgeber und seine Einkünfte sowie seine Bankdaten. Das war insofern alles okay, aber als der Kläger dann sein Elektrohaushaltsgerät abholen wollte, hatte sich ein anderer Kunde vorgedrängelt, das Haushaltsgerät mitgenommen und den Kreditvertrag gleich mit. Und damit natürlich die schönen personenbezogenen Daten unseres Klägers. Der Irrtum wurde rasch bemerkt und ein Mitarbeiter von Saturn schnappte sich dann also den drängelnden Kunden, entwand ihm wieder das Haushaltsgerät und auch den Kreditvertrag. Und eine halbe Stunde nachdem dieser Vorfall war, hatte der Kläger, der Kunde dann tatsächlich alles, was er haben wollte, nämlich Kreditvertrag plus Gerät. Aber da waren natürlich jetzt zwischenzeitlich waren seine personenbezogenen Daten in der Macht eines anderen. Und das machte er zur Grundlage einer Klage, einer Schadenersatzklage gegen Mediamarkt Saturn mit der Begründung, da ist ein Datenschutzverstoß passiert und ich habe einen immateriellen Schaden. Der besteht darin, dass ich befürchten muss, dass die betroffene Person, die meinen Kreditvertrag mitgenommen hat, ja, sich den möglicherweise doch innerhalb dieser halben Stunde angeschaut hat, dass er das möglicherweise kopiert hat und daraus hat der Kläger Ängste entwickelt, die er als immateriellen Schaden ersetzt haben möchte. Und dem stand der Europäische Gerichtshof, wie so häufig, differenziert, in dem Fall sogar ablehnend gegenüber. Im Rahmen eines Vorlageverfahrens hat er also dann die entsprechende Frage des vorliegenden Amtsgerichts Hagen beantwortet und gesagt, dass der Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung dahingehend auszulegen ist, dass ein immaterieller Schaden nicht bereits dann vorliegt, weil eine betroffene Person befürchtet, dass im Anschluss an eine unzulässige Weitergabe seiner Daten möglicherweise Kopien von ihnen angefertigt worden sein könnten, die in Zukunft weiterverbreitet oder gar missbraucht werden könnten. Also der Europäische Gerichtshof zieht eine Grenze und sagt, kein solcher Schaden ist anzunehmen, wenn es sich nur um eine befürchtete Rechtsverletzung handelt. Nico, wie findest du das? Ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar?
Also man wundert sich ja schon, mit was für Fällen der EuGH heutzutage zu tun bekommt, Stimmt. wenn man diesen Fall sieht, einerseits. Andererseits ist es ein Alltagsfall. Ich weiß von meinen Kollegen, die bei Datenpannen beraten, dass also fast die häufigste Datenpanne irgendwie der ins falsche Kuvert gelegte Brief ist oder dass der Klassiker ist auch, dass man versehentlich zwei Briefe, also
ja, einzieht.
Hintereinander, man denkt ja immer bei Datenpannen, da denkt man ja immer irgendwie gleich an Cyberincidents und so weiter, die es natürlich heutzutage auch viel, viel gibt und ja auch schon immer wieder jetzt bis zum EuGH kommen. Aber das ist ja so ein typischer Alltagsfall. Und Ja, da gelingt es dann einem Amtsgericht Hagen, gelingt es dann also den EuGH da in Bewegung zu setzen. Wir haben da mittlerweile, glaube ich, jetzt auch wirklich gefestigte Rechtsprechung zum immateriellen Schaden.
Ja. Ja.
Die macht es den Klägern nicht so ganz so einfach, dann auch tatsächlich an ihr Ziel zu kommen und Geldersatz zu bekommen, wenn Daten in falsche, also hier ja, glaube ich, nur eine halbe Stunde Hände geraten sind, weil der EuGH jetzt doch gefestigt bereits sagt, dass man schon also vortragen muss dazu, was denn jetzt eigentlich genau der immaterielle Schaden sein soll. Also man muss schon dann auch darlegen können, dass man, also ich sag mal, so mindestens eine Nacht nicht geschlafen hat, so verstehe ich den EuGH. Jetzt mag man denken, na ja, das kann man ja, ist ja nicht gar nicht so schwer, das mal zu behaupten, nicht? Aber wenn man dann noch weiß, dass es durchaus der Gerichtspraxis dann in den Amts- und Landgerichten durchaus nicht fremd ist, sich dann auch die betreffenden Personen auch persönlich in den Gerichtstermin zu holen und sie dann mal tatsächlich zu befragen, wie das dann war. Also da gehört dann schon einiges dazu, dass man einfach nur so zu behaupten, aber dann nicht auch wirklich glaubhaft dann auch in einer Befragung dann auch belegen zu können. Also die bloße Sorge, das ist aber jetzt auch nicht die erste Entscheidung, in der das ist die bloße Möglichkeit, dass mit Daten Missbrauch betrieben werden könnte, die ist als solche eben noch, das ist ja als solche noch was ganz Abstraktes, ja, die Möglichkeit, und ist deshalb kein immaterieller Schaden, weil es halt nicht gleichzusetzen ist damit, dass die geschädigte Person, der Kläger hier, dann tatsächlich sagt, also mir sind die Haare ausgefallen, ich musste zum Arzt gehen und mir was verschreiben lassen oder Ähnliches. Das ist nicht ganz einfach. Es gibt noch ein paar andere Aspekte natürlich hier auch in der Entscheidung, die eigentlich auch recht typisch sind. Also hier passiert ein Fehler, ja, oder ja, also jedenfalls etwas, was nicht passieren sollte. Jemand erhält Papier mit Daten, die er nicht hat bekommen sollen, weil es da irgendwie eine Augenblicksverwechslung gegeben hat. Dann gibt es, das ist ganz häufig, das haben wir auch in diesen Fällen, wo dann Daten irgendwo im Darknet oder Ähnliches gefunden werden, also diese Cyber-Incident-Fälle. So, dann kommt immer die Frage, also ist alleine die Tatsache, dass hier Daten in falsche Hände geraten sind, ist das schon ein Beweis dafür, dass man Fehler bei der Sicherheit gemacht hat? Ja, er lässt das einen Rückschluss zu. Da sagt der EuGH, nein, das reicht für sich genommen nicht aus, um zu sagen, dass hier, und da sind wir jetzt ja noch beim objektiven, also beim objektiven Verstoß gegen die DSGVO, ja, und das macht es dann schon etwas anspruchsvoller auch, dann auch vorzutragen, weil die, grundsätzlich die Darlegungspflicht ist beim Kläger, auch dafür, dass es einen objektiven Pflichtenverstoß gegeben hat, sprich, dass bei der Sicherheit geschlampt, gespart oder jedenfalls unzureichend Maßnahmen getroffen worden sind, dass man, ich fantasiere jetzt, dass die Betriebsleitung des Saturnmarkts seine Mitarbeiter nicht ausreichend angewiesen hat, immer noch mal sich das anzugucken, bevor sie das aushändigen oder Ähnliches, dürfte das hier sein. So, jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass also welche solchen Maßnahmen getroffen sind, also ob es solche Anweisungen jetzt mal in diesem Beispiel gibt, das weiß natürlich Saturn, aber das kann natürlich der Geschädigte nicht wissen. Ja, dann ist es wieder so, das kann man jetzt auch aus der EuGH-Linie schließen, dass da keine allzu großen Anforderungen zu stellen sind an den Vortrag. Ja, also das würde in einem solchen Fall wohl ausreichen, dass man hier eine Behauptung mal in den Raum stellt, dass hier also in diesem Markt keine ausreichende Vorsorge getroffen worden ist. Dann sind wir in der sogenannten sekundären Darlegungslast, dann muss der Markt erläutern, was er unternimmt, um solche Vorfälle zu verhindern. Aber es ist eben nicht so leicht, dass man sagen kann, also da sind Daten in falsche Hände geraten, also ist das ein Verstoß gegen Artikel 32 oder 24 oder 5 DSGVO. So einfach macht man es den Klägern dann hier beim EuGH doch nicht. Mhm. Auch noch mal betont ist in dieser Entscheidung, dass, wir haben ja gerade schon über immateriellen Schaden entstanden, also das ist dann halt die nächste Stufe. Wenn man mal davon ausgeht, ist ein Verstoß gegen ausreichende Sicherheits-, es sind keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden, damit objektiver Verstoß gegen Pflichten aus der DSGVO. Dann kommt noch die Frage des Schadens, und da sagt der EuGH hier auch nochmal klipp und klar, da liegt die Darlegungs- und Beweislast voll beim Kläger.
Beim Kläger, ja, beim Betroffenen selbst. Mhm. Der Europäische Gerichtshof, ich stimme dir zu, hat inzwischen wirklich eine ganze Reihe auch nachvollziehbare Entscheidungen getroffen, auf die er auch selbst immer wieder Bezug nimmt und aufbaut. Insofern kann man da schon von einer ständigen Rechtsprechung reden. Er verweist darauf eigentlich gebetsmühlenartig auch auf die Erwägungsgründe zur Datenschutzgrundverordnung. Hier ist natürlich immer in puncto immaterieller Schaden der Erwägungsgrund 85 einschlägig, wo eben gesagt wird, dass der Verlust der Kontrolle über die personenbezogenen Daten ein solcher immaterieller Schaden sein kann. Darauf bezieht er sich auch. Aber für alle, die es auch sozusagen nutzen wollen in ihrer täglichen Arbeit, sehen Sie nach bei Rand Nummer 68. Da sagt der Europäische Gerichtshof eben zwei Dinge. Erstens, es obliegt demjenigen, der eine solche Schadensersatzklage erhebt, das Vorliegen eines solchen Schadens nachzuweisen. Darüber haben wir eben gesprochen. Und der Europäische Gerichtshof führt aus, insbesondere kann ein rein hypothetisches Risiko der missbräuchlichen Verwendung durch einen unbefugten Dritten nicht zu einer Entschädigung führen. Also wir brauchen nicht eine befürchtete Verletzung oder einen befürchteten Schaden, sondern wir brauchen tatsächlich einen Schaden, der eingetreten ist. Und dadurch, glaube ich, gewinnt die Rechtsprechung durchaus nochmal weitere Konturen.
Dann gibt es noch einen Aspekt, der ist auch ganz interessant. Wenn man sich in Deutschland die Klagen anschaut, die es gibt, das nach wie vor werden die ja von den Rechtsschutzversicherungen getragen, da gibt es jetzt sogar eine Gerichtsentscheidung, dass die Rechtsschutzversicherungen im Zweifel auch einstandspflichtig sind, eine versicherungsrechtliche Entscheidung, also bei Schadensersatz wegen Datenpannen. Es kommt aber oft halt, wenn überhaupt etwas herauskommt für die Kläger, ist das sehr übersichtlich, was für die, also jetzt Pekun hier, also in Euro und in Cent herauskommt. Da lief mir jetzt gerade gestern wieder eine Pressemitteilung einer sogenannten Klägerkanzlei über den Schirm, wo sie dann stolz berichten, dass sie auch jetzt in einem Verfahren 300 Euro zugesprochen seien, den Klägern wegen einer Datenpanne. Das ist natürlich, also wenn man sich mal den Aufwand eines solchen Verfahrens anschaut, ist das natürlich nicht viel. Und wenn man dann noch weiß oder ahnt, dass es klagt niemand einfach nur 300 Euro ein, sondern da ist im Zweifel viel mehr eingeklagt worden, dann ist es am Ende außer Spesen nichts gewesen, nichts herauskommt. Und auch was die Höhe angeht, da ist auch halt in der EuGH-Entscheidung, dass die, dann die beiden anderen Erwägungsgründe, die es noch gibt, nochmal deutliche Riegel vorgeschoben. Also EuGH sagt erstens, es gäbe keine Straffunktion des Schadensersatzes. Mhm. Ja, also das Bestrafende und damit auch der Seitenblick in Artikel 83 ist kein Thema und sagt dann auch noch, dass also 82 nicht so zu verstehen sei, dass also je nach Schwere des Verstoßes also auch mehr herauskommen müsse. Ja. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet nämlich dann, also wenn jemand eine Nacht nicht hat schlafen können, dann bedeutet es, dass er entschädigt wird für das, was angemessen ist für eine Nacht verlorenen Schlafes. Und ob er die Nacht nicht geschlafen hat, weil irgendwie mal ein paar Minuten jemand anders ein Formular in der Hand gehabt hat oder weil er die Nacht nicht hat schlafen können, weil irgendwelche intimen Fotos in falsche Hände geraten sind, das macht eigentlich keinen Unterschied. Also obwohl wir da zwei ganz unterschiedliche, sehr unterschiedliche Datenschutzverstöße haben.
Ja, ich bin auch über den Satz gestolpert. Der Europäische Gerichtshof sagt das genau so, das stimmt. Es kann aber natürlich sein, dass die Schwere des Verstoßes Auswirkungen hat auf den Betroffenen. Und dass er sich dann also, dass er sozusagen noch schlechter schläft, wenn der Verstoß besonders gravierend war oder besonders große Auswirkungen hatte. Aber sozusagen an sich alleine die Schwere des Verstoßes ist nichts, was später in Geld umgemünzt wird.
Also wenn man die Klägerschriftsätze kennt, dann weiß man, dass dann immer in den düstersten Farben gemalt wird. Also wie, was das doch für eine Sauerei sei, was wie dort mit den Daten umgegangen ist. Alles schön und gut, das bringt aber einem keinen einzigen Euro an Schadensersatz, sondern da spielt dann die Musik bei dem Betroffenen selbst und bei der Schilderung der ganz konkreten, nicht in Geld messbaren Folgen nervlich und Ähnliches, die das gehabt hat.
Aber wir sehen jedenfalls, es geht voran und ich glaube so, auch wenn man die Vorlage Freudigkeit sich der deutschen Gerichte anschaut, da ist absehbar, dass wir doch, glaube ich, schon einen ganz guten Stand erreicht haben, was die Kenntnis der Rechtslage, was die Rechtssicherheit angeht. Und dass, ich glaube, sich dann auch irgendwann diese Themen, Artikel 83, Artikel 82, vielleicht auch Artikel 15, wieder tendenziell etwas beruhigen. Wir haben einen zweiten Fall, den wir uns rausgesucht haben. Der ist schon ein bisschen älter, der ist vom August des vergangenen Jahres. Und da hat das Oberlandesgericht Köln sich mit zwei Themen auseinandergesetzt. Mir war aufgefallen, wie es sich mit dem Auskunftsanspruch nach Artikel 15 auseinandergesetzt hat. Dir, lieber Nico, war aufgefallen, was das OLG Köln unter dem Gesichtspunkt Artikel 82 Schadensersatzanspruch sagt. Fangen wir mal an mit dem Sachverhalt. Ging darum, einen Auskunftsanspruch, der gegenüber einer Klinik geltend gemacht wurde, nach einem offensichtlichen Behandlungsfehler. Da war ein Kind in Behandlung gewesen, ist auch geröntgt worden, hatte Schmerzen im Fuß und da ist eine Fraktur des Fußes übersehen worden. Und dann stand natürlich im Raum, dass da möglicherweise eine Fehlbehandlung vorgelegen hat, die dann ihrerseits auch wieder zu Schadensersatz verpflichten könnte. Woraufhin also dann die Betroffene zunächst mal ihren Auskunftsanspruch geltend gemacht hat und gesagt hat, zeig mir mal, was du hast. Die Klinik hat sich auch nicht grundsätzlich geweigert, Auskunft zu geben über die Behandlung und hat also durchaus eine Behandlungsdokumentation vorgelegt, aber eben keine vollständige Auskunft nach Artikel 15 gegeben. Damit musste sich jetzt das Oberlandesgericht Köln auseinandersetzen und hat das unter dem Gesichtspunkt Reichweite des Auskunftsanspruchs nach der Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, auch ganz nachvollziehbar getan, hat insbesondere darauf hingewiesen, dass der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 mehr beinhaltet als in Anführungszeichen nur die Behandlungsdokumentation selbst, sondern sich eben auf alle im Datensystem der Krankenhausverwaltung gespeicherten personenbezogenen Daten des Betroffenen bezieht. Und das kann entsprechend mehr sein, das wird auch mehr sein, insbesondere wenn zum Beispiel Korrespondenz stattgefunden hat zwischen der Klinik und ihrer Haftpflichtversicherung oder ihren Rechtsanwälten über die Patientin. Ich glaube, das ist auch insoweit nachvollziehbar. Das OLG Köln setzt sich darüber hinaus, das haben wir aber auch hier im Podcast schon mehrfach gemacht, mit der Frage auseinander, wie ist denn das? Wir haben doch auch nach nationalem Recht, in dem Fall bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 630g, wir haben doch da auch Auskunftsansprüche, gerade im Zusammenhang mit ärztlichen Behandlungen. Wir hatten uns schon darüber unterhalten, Nico, dass die Kostenpflichtigkeit aus 630g Absatz 2 den kollidiert oder jedenfalls den kostenlosen Anspruch nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung, kostenlosen nach Artikel 12, nicht in Frage stellt. Und dass der Auskunftsanspruch eben, das ist eine Stärke des Artikel 15, keinerlei besondere Begründungspflichten voraussetzt und insbesondere auch, da sind viele deutsche Gerichte zunächst mal falsch abgebogen, auch keine Verwendungsbegrenzungen vorsieht. Also wenn man die Informationen dann hat, dann darf man nicht nur damit sozusagen Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung nach 16 auf Berichtigung oder 17 auf Löschung geltend machen, sondern natürlich auch zum Beispiel in Richtung Schadensersatz marschieren. All das stellt das Oberlandesgericht Köln aus meiner Sicht gut und nachvollziehbar unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs klar und macht darüber noch einen weiteren aus meiner Sicht notwendigen Schritt. Das Bundesarbeitsgericht hatte relativ früh schon 2021 sich mit der Frage auseinandergesetzt, auf welche Art und Weise dieser Auskunftsanspruch des 15 eigentlich geltend gemacht werden kann. Da stand eine Stufenklage im Raum, dass man da also insbesondere nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts noch näher spezifizieren muss, worauf sich denn dieser Auskunftsanspruch richten soll, und hatte dann Hürden aufgebaut, das Bundesarbeitsgericht, dass das alles, wenn nur sozusagen pauschal die eigenen Daten herausverlangt würden, doch letztlich gar nicht vollziehbar sei. Das hat das Oberlandesgericht Köln aus meiner Sicht nachvollziehbar dargelegt, dass es selbstverständlich ein schlüssiger Klageantrag ist, wenn man eine vollständige Datenauskunft verlangt. Das muss reichen, und das ist auch unter dem Gesichtspunkt der ZPO hinreichend bestimmt. Soweit also, würde ich sagen, unter dem Gesichtspunkt Artikel 15 alles ganz gut gelaufen.
Eine Stelle gibt es, die ich für sehr problematisch halte. Der Auskunftsantrag wurde offensichtlich ausdrücklich erstreckt auf Korrespondenz, die Klinik mit ihrer Haftpflichtversicherung und, jetzt kommt's, mit ihren Anwälten geführt hat. Und dann steht in der Entscheidung nur ganz lapidar, also ja, das sei auch umfasst, weil die Klinik unterliegt ja keiner Schweigepflicht. Also man kann nicht zum Anwalt der Gegenseite gehen und sagen, gib mir mal alle personenbezogenen Daten über mich. Das steht im Bundesdatenschutzgesetz, dass es einen solchen Auskunftsanspruch nicht gibt. Das wäre auch schlimm. Also man stelle sich mal vor, der Ehemann hätte einen Artikel 15 Anspruch gegen den Anwalt der Ehefrau im Scheidungsverfahren. Was ist denn da alles in deinen Unterlagen drin an Daten über mich? Oder die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht natürlich völlig aus den Angeln gehoben. Jetzt gibt es aber gewisse Tendenzen, das ist nicht der erste Fall, den ich sehe, wo das so gemacht wird. Und das dürfte auch nicht immer ganz unbewusst sein, weil man natürlich neugierig ist. Womit haben die denn alles ihre Anwälte gefüttert? Dass man dann eben nicht zu der Anwaltskanzlei der Gegnerischen geht, sondern dann geht einfach zu der Gegenseite selbst, hier zu der Klinik, und auf diesem Weg dann Informationen zu bekommen, die natürlich schon der Verschwiegenheitspflicht auch unterliegen. Das ist tendenziell, das droht da eine Aushöhlung der Verschwiegenheitspflicht, wenn man sich Informationen holt beim Mandanten, die man sich beim Anwalt nicht hätte holen dürfen. Wir haben eine ähnliche Problematik schon lange bei den Staatsanwaltschaften. Das, was beim Anwalt nicht beschlagnahmt werden darf, das holt man sich dann eben bei den Mandanten per Beschlagnahme. Da liegt ein ganz, ganz sensibler Punkt auf jeden Fall auch drin.
Über das Ergebnis, Nico, sind wir uns einig. Da gibt's natürlich absolut naheliegend berechtigte Interessen, insbesondere das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant nicht unterlaufen wird über den Artikel 15 Anspruch. Über die rechtliche Begründung, wie man das hinbekommt, zu diesem sinnvollen Ergebnis zu kommen, darüber wird gestritten tatsächlich. Da kann man entweder so argumentieren, wie du das gemacht hast, dass man sagt, das Bundesdatenschutzgesetz sieht dafür nochmal, gerade was Berufsgeheimnisse angeht, nochmal besondere Vorschriften vor, die dann einschlägig sind. Dagegen wird argumentiert, naja, ich kann aber durch diese Regelung des BDSG nicht den Artikel 15 unterlaufen. Möglicherweise ist das BDSG auch in diesem Punkt europarechtswidrig. Das Problem ist tatsächlich in der Grundverordnung selbst auch angelegt. Sie ist, was mögliche Gegenrechte, was die Einschränkung des Auskunftsanspruchs angeht, nicht besonders gut durchdacht. Wir haben da letztlich als Gegenposition nur den Artikel 15 Absatz 4. Wo drin steht, das Recht auf Auskunft, also insbesondere auf Verhalt einer Kopie nach Absatz 3, darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. Daran kann man die Beschränkung des Auskunftsanspruchs festmachen und nur daran nach der Datenschutzgrundverordnung. Jetzt ist aber leider der Verantwortliche selbst keine andere Person. Und deswegen muss man seine berechtigten Interessen, zum Beispiel die Aufrechterhaltung des Vertrauensverhältnisses zum eigenen Anwalt, irgendwie in Stellung bringen gegenüber dem Artikel 15. Man weiß aber nicht so genau, wie man das macht. Letztlich ist mein Vorschlag in dem Bereich immer, das zu versuchen, über eine verfassungskonforme Einschränkung des Artikel 15, die es natürlich auch auf europarechtlicher Ebene gibt. Dann schauen wir halt in die Grundrechtecharta rein und sehen, dass es auch dort natürlich Berufsfreiheit gibt, dass es eben auch sonstige berechtigte Interessen auch des Verantwortlichen selbst geben kann, die als Gegenrecht zu Artikel 15 geltend gemacht werden können. Und dann muss der 15 verfassungskonform eng interpretiert werden. Andere Lösung hast du angesprochen, direkt übers BDSG zu gehen. Bin mal gespannt, ob der Europäische Gerichtshof diese Regelung des nationalen Rechts so ohne weiteres akzeptiert. Über das Ergebnis aber, glaube ich, kann es eigentlich keinen Zweifel geben.
Auch wieder typisch, was man oft in diesen Verfahren hat, ein völlig aufgeblähter Streikwert. Da hatte man mich neben der Auskunft dann noch Feststellungsantrag gestellt und dann vor allen Dingen noch 10.000 Euro immateriellen Schadensersatz geltend gemacht, weil die Auskünfte nicht vollständig erteilt worden waren. Und das hat der Kläger verloren hier, diesen Teil des Verfahrens, weil nämlich, also nicht nur, dass er keine 10.000 kriegt, sondern er kriegt gar nichts an Schadensersatz, weil er nicht hat darlegen können, dass er tatsächlich immateriell beeinträchtigt war, dadurch, dass er die Auskunft nicht oder nicht rechtzeitig bekommen hatte. So dass auch das letztlich wieder ein Verfahren ist, von dem ja wahrscheinlich auch wieder Rechtsschutzversicherung, die dahinter steht. Also was jedenfalls den zum erheblichen Teil dann also allenfalls den Anwälten ein Honorar einspielt, aber wo der Kläger nichts von hat.
Sehr schön, Nico. Dann würden wir schauen auf zwei Fältchen, zwei kurze Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts. Auch damit haben wir uns mit der Art und Weise, wie unser Verfassungsgericht in Karlsruhe mit Verfassungsbeschwerden umgeht, haben wir uns schon mehrfach beschäftigt oder vielleicht sogar beschäftigen müssen. Wir haben jetzt hier vorliegen einen Beschluss der ersten Kammer des zweiten Senats vom 16. Oktober 2023. Ein spannender Fall aus dem Bereich des Strafprozessrechts. Da ging es darum, dass ein in Untersuchungshaft befindlicher Beschuldigter Beschränkungen auferlegt bekam, was seinen Umgang mit seinem Pflichtverteidiger aus der Untersuchungshaft heraus anging. Da wurde insbesondere eine Kontrolle des Schriftverkehrs angeordnet und den Beschuldigten verboten, Gegenstände übergeben zu bekommen von seinem Pflichtverteidiger. Und diese erschwerenden Anordnungen sind also mit einer Verfassungsbeschwerde angegangen worden. Der Beschuldigte selbst kam aus der Reichsbürgerszene und hatte also tatsächlich dann versucht, diese Auflagen wieder loszuwerden. Das Bundesverfassungsgericht hat interessant reagiert, hat nämlich zunächst mal durchaus sozusagen diese Beschwerde für relevant erachtet, dann aber sie an der Substanziierungspflicht scheitern lassen und ja sozusagen unzulässig gemacht. Und was sie dort ausführen zu der Verpflichtung des Beschwerdeführers, seine Beschwerde näher zu begründen, das ist bemerkenswert und aus meiner Sicht möglicherweise auch überzogen, was da inzwischen gefordert wird. Gerügt wird sozusagen vom Bundesverfassungsgericht, dass die Verfassungsbeschwerde nicht klar und unter detaillierter Auseinandersetzung mit deren Schutzbereich, mit dem Schutzbereich der betroffenen Grundrechte herausarbeiten würde, wo unter Einbeziehung der ergangenen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung und der entsprechenden verfassungsrechtlichen Maßstäbe der Rechtsverstoß, der Verfassungsverstoß zu sehen ist. Wenn man das so fasst, die Substantierungspflicht, also sich nicht nur mit der Verletzung auseinanderzusetzen und die klarzumachen, sondern auch den Schutzbereich des als verletzt gerügten Grundrechts herauszuarbeiten und sich mit der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auseinanderzusetzen, dann kann man schon die Frage stellen, ob die Verfassungsbeschwerde überhaupt noch das Instrument eines Normalbürgers sein kann oder ob ich dann tatsächlich sozusagen mich immer anwaltlich beraten lassen muss, möglicherweise sogar spezifisch beraten lassen muss. Noch dazu, man darf ja nicht vergessen, das, was dort gefordert wird an Substantiierung, ist ja Rechtsprechung des angerufenen Gerichts, von dem man eigentlich ausgehen sollte, dass es seine eigene Rechtsprechung kennt und die nicht nochmal vorgebetet bekommen muss. Natürlich kann man die Substantiierung nicht nur auf Tatsachenfragen beziehen, sondern die Substantiierungspflicht auch auf einschlägige Rechtsfragen erstrecken. Wie tief man sich dann aber mit der Thematik auseinandersetzen muss, das scheint mir dann doch ja zumindest problematisch, das so hoch zu hängen, dass der Normalbürger letztlich gar keine Chance mehr hat, eine zulässige Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einzulegen.
Ja, das ist, ich war über diese Entscheidung vor allem deshalb erstaunt, weil mir gar nicht bewusst war, dass diese Kontaktbeschränkungen, also nicht Kontrolle des Schriftverkehrs durch einen Leserichter, also alles, was der an Post kriegt, muss erst, wird erstmal geöffnet und gelesen. Und dann auch die Trennscheibe beim Besuch und die, das sind ja alles Sachen, die stammen aus den 1970er Jahren, also aus der Zeit des RAF-Terrors. Mir war gar nicht bewusst, dass es das alles noch gibt, weil vieles von dem ist ja Vergangenheit, was es damals an Antiterrorgesetzgebung gegeben hat, und vieles sieht man heute auch kritisch. Und das Bundesverfassungsgericht lässt auch durchaus ausdrücklich offen, ob das verfassungsrechtlich alles so in Ordnung ist. Und also das ist ja, das ist schon nicht wirklich zu verstehen, dass sich das Verfassungsgericht dann also hier davon stiehlt letztlich, indem ja fast wie so eine Art, ja, wie das früher die Korrekturassistenten gemacht haben, nicht, dran schreibt, was es alles in dem Schriftsatz der Anwälte, die Verfassungsbeschwerde aufgesetzt haben, vermisst. Ja, also aus Sicht des betroffenen Häftlings möchte er gerne, dass das Bundesverfassungsgericht sich damit befasst. Also ist das in Ordnung, dass jetzt jetzt alles gelesen wird, was ich hier schreibe? Ist das in Ordnung, dass ich nur hinter einer Trennscheibe besucht werden darf? Und was bekommt er? Er bekommt eine 13-seitige Entscheidung, in der im Prinzip nur drinsteht, also in dem im Prinzip nur die Anwälte, die Verfassungsbeschwerde haben, belehrt werden darüber, was sie alles falsch gemacht haben in ihrem Vortrag. Das ist ja, das sind irgendwie zwei Welten, die sich dann auch nicht mehr so wirklich begegnen.
Ja, man kann den Eindruck haben, wenn man die Begründung sich anschaut, dass Karlsruhe letztlich sozusagen zwei verschiedene Verfahren miteinander vermischt. In der Sache geht es um die Frage der Verfassungsmäßigkeit der 148a StPO. Und letztlich wendet das Bundesverfassungsgericht hier auf eine Verfassungsbeschwerde die Maßstäbe an, die es sonst bei gerichtlichen Vorlageverfahren anwendet, wo es von den vorliegenden Gerichten natürlich verlangt, dass herausgearbeitet wird, warum an der Verfassungskonformität eines anzuwendenden Norm Zweifel aus Sicht des vorliegenden Gerichts bestehen. Dass Gerichte dort mit einer erhöhten Substantiierungspflicht belegt werden, dafür kann man sozusagen ein professionelles Verständnis haben. Dass aber diese Maßstäbe jetzt auf Verfassungsbeschwerden von Bürgerinnen und Bürgern angewendet werden, das scheint mir doch sehr weit hergeholt.
Und dann haben wir noch den fetten Anwalt.
Das stimmt. Einen fetten Anwalt und Rumpelstilzchen. Mhm. Eine Entscheidung, in dem Fall auch wieder des Bundesverfassungsgerichts, das sich auseinandergesetzt hat mit der Verfassungsbeschwerde einer Beschwerdeführerin, die im Wege der einstweiligen Verfügung verurteilt wurde, aus einer nicht öffentlichen Sitzung eines Familiengerichts zu berichten. Dort hatte die Beschwerdeführerin zum einen über Inhalte auf ihrer Internetseite berichtet und dann gleichzeitig den gegnerischen Rechtsanwalt doch sehr unfein tituliert, ihn als fetten Anwalt bezeichnet oder als Rumpelstilzchen bezeichnet. Und wurde dann dazu verurteilt, nicht nur das zu unterlassen, sondern es auch zu unterlassen, Schriftstücke aus diesem Verfahren zu verbreiten, also auf ihrer Internetseite zu posten, und es zu unterlassen, dazu anzustiften, den gegnerischen Anwalt durch die Abgabe negativer Bewertungen im Internet zu beschädigen, also insbesondere negative Bewertungen, ohne dass überhaupt ein Mandatsverhältnis zu diesem Anwalt bestanden hätte. Gegen all diese im Wege der einstweiligen Verfügung ergangenen Verurteilungen beschwerte sich die Beschwerdeführerin. Und auch in diesem Fall sagte die Kammer des Bundesverfassungsgerichts, die wäre wohl begründet, die Verfassungsbeschwerde. Nämlich nach unseren Maßstäben, die das Bundesverfassungsgericht zur Auslegung der Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, entwickelt hat, haben die Ausgangsgerichte, sind die zu kurz gesprungen. Sie haben sich nämlich insbesondere nicht in Bezug auf die beleidigenden Äußerungen, die möglicherweise beleidigenden Äußerungen, intensiver mit dem Kontext dieser Äußerung beschäftigt. Sie haben insbesondere nicht erkennen lassen, die Ausgangsgerichte, dass sie die widerstreitenden grundrechtlichen Interessen der Beschwerdeführerin gewürdigt hätten. Hier gibt es eine eigene sozusagen Unterkategorie der Überlegung des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit Artikel 5, dass nämlich immer dann, wenn sich die an diesem möglichen Verbaldelikt Beteiligten in einem Kampf ums Recht befinden, also wenn die vor Gericht stehen, in einem gerichtlichen Verfahren sich beharken, dass dann erst recht auch schon klarere, vielleicht sogar härtere Gangarten zulässig sind.
Genau, vor Gericht darf ich den fetten Anwalt auch fetten Anwalt nennen.
Ja, ja. Da ist jedenfalls viel stärker noch auf den Kontext der Äußerung zu schauen. Und das führt das Bundesverfassungsgericht ganz munter aus. Also sagt im Prinzip der Beschwerdeführerin, du beschwerst dich schon zu Recht, aber sie kriegen dann wieder die Kurve sagen ihr, leider ist aber deine Verfassungsbeschwerde unzulässig. Hier geht es um eine Unzulässigkeit wegen dem Grundsatz der Subsidiarität. Ich darf nur dann eine Verfassungsbeschwerde mit Erfolg einreichen, wenn ich alle rechtlichen Möglichkeiten, die ich vor den Fachgerichten habe, ausgeschöpft habe. Und hier verweist das Bundesverfassungsgericht darauf, dass die Beschwerdeführerin ja in Anführungszeichen nur im vorläufigen Rechtsschutzverfahren im Wege der einstweiligen Verfügung verurteilt wurde, diese Äußerung zu unterlassen. Und sie könnte ja noch den Rechtsweg in der Hauptsache beschreiten. Und deswegen sei die Verfassungsbeschwerde unzulässig. Überzeugt dich das, Nico? Was hätte es der Beschwerdeführerin denn gebracht, hier eine die Hauptsache zu beschreiten? Und hätte sie insbesondere diesen, freundlich formuliert, Kommunikationsprozess nach Beendigung des Streits in der Hauptsache überhaupt noch sinnvoll fortführen können?
Diese Entscheidung ist voller Kuriositäten. Also ich habe gerade im Augenblick bin gebeten worden zu einer Frage, die das Bundesverfassungsgericht stellt, Stellung zu nehmen. Das ist eine Verfassungsbeschwerde, die ich 2016 eingereicht habe, also vor stolzen 8 Jahren. Dieser Fall hier richtet sich, in diesem Fall richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen in zweiter Instanz des Landgerichts Dresden aus dem August 2023. Und es wird im November 2023 entschieden.
Geradezu vorbildlich.
Also geradezu vorbildlich. Also da ist man schon verwirrt, warum es manchmal ganz lange dauert. Ja. Und es dann auch manchmal wieder ganz schnell geht.
Das erklärt sich wahrscheinlich, Nico, aus der sehr unterschiedlichen Belastung der einzelnen Dezernate, der beiden Senate des Bundesverfassungsgerichts. Das werden Sachen sein, die sozusagen frei verteilt werden zwischen den verschiedenen Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Und die sind, je nachdem, welche Zuständigkeiten sie haben, sehr unterschiedlich ausgelastet. Manche sind sehr fix. Manche haben sozusagen ein leergeräumtes Dezernat und freuen sich über jede Beschwerde, die reinkommt. Mhm. Und andere haben einfach gerade übrigens im Bereich Artikel 5 riesige Berge an Altbeständen vorliegen.
Aber sagen wir mal, ein paar Jahre ist die Regel, nicht? Und das ist dann wieder eine ganz, ganz seltene Ausnahme. Aber dann auch schon wieder so, dass ja die Kläger hier ja erstmal nicht so furchtbar viel davon haben. Jetzt muss man bei solchen Entscheidungen wissen, dass so ein Verfahren ums Äußerungsrecht schon ein bisschen Geld kostet. Also das geht, da Streit wird. Also jetzt ist das Amtsgericht gewesen, aber also das ist kein billiges Vergnügen. Aus Sicht hier der Klägerin, sie ist gegen 2 Äußerungen in 2 verschiedenen Verfahren vorgegangen beim Amtsgericht Dresden, hat verloren, dann hat sie beim Landgericht Dresden verloren im Eilverfahren. Dann geht sie zum Bundesverfassungsgericht, nicht gar keineswegs im Eilverfahren, sondern im normalen Verfassungsbeschwerdeverfahren, verliert sie wieder. Ja, das ist teuer. Ja, und so eine Verfassungsbeschwerde aufsetzen zu lassen, siehe eben, was das Verfassungsgericht alles verlangt, die Formalien. Also wenn man da einen Anwalt dann findet, der das auch gut machen kann, das ist nicht Portokasse. Und jetzt sagt das Gericht, das Verfassungsgericht, aber also du hast völlig recht mit allem, was du sagst, so wie das Amtsgericht das gemacht hat und das Landgericht das gemacht hat, geht's nun wirklich nicht. Aber du musst zurück wieder, back to square one, du musst wieder zurück zum Amtsgericht und Hauptsache Klage führen. Normalerweise ist es ja so, dass man schon weiß, dass das Amtsgericht, wenn die sich einmal festgelegt haben, und das Landgericht, dass die dann im Hauptsacheverfahren, wo es ja auch nur um Rechtsfragen geht, dass die jetzt nicht anders entscheiden werden. Hier ist das jetzt vielleicht eine Besonderheit, weil so brettbreit wie das Bundesverfassungsgericht das jetzt reingeschrieben hat, dass sie das nicht so machen durften, wie sie es im Einzelfall gemacht haben. Tja, vielleicht, also wenn er jetzt nicht der Trotz siegt bei den Dresdner Richtern, vielleicht ja doch die Chance besteht, dass das dann schon dass das jetzt nicht wiederum bis zum Bundesgerichtshof müsste das nämlich ansonsten gehen und dann wird es richtig teuer. Ja? Also das wäre der Weg zurück zum Bundesgerichtshof und dann wieder nach zum Bundesverfassungsgericht. Teuer und von Zeit mal gar nicht zu reden, also mit Hauptsacheverfahren, dann über drei Instanzen, da sprechen wir locker von 4-5 Jahren. Und dass man dann nochmal das Glück hat, bei einer erneuten Verfassungsbeschwerde, sollte der Bundesgerichtshof das auch nicht beachten, dann wieder, dass man erneut das Glück hat, irgendwie innerhalb von 3 Monaten eine Entscheidung zu kriegen. Also es ist schon, ich frage mich da schon, wenn ich das sehe, wie will das eigentlich der Bürger, der hier das Bundesverfassungsgericht angerufen hat, wie will der das eigentlich verstehen, es macht gewisserweise, also für uns geschulte Juristen macht das schon Sinn. Es ist im Prinzip, sie legen es im Prinzip den Dresdner Richtern hin und sagen, entscheidet's mal bitte jetzt aber vernünftig, ja, sprich anders. Ja, ja. Ja. Aber das, da gehört schon einiges dazu, um das zu verstehen. Sie hätten es ja nicht einschreiben müssen. Also sie hätten ja auch einfach sagen können, also nö, wir sehen nicht, das ist jetzt nicht schlimm, nicht so schlimm, wenn du noch eine Weile das Verbot bekommst, Rumpelstilzchen zu sagen zu dem Anwalt, dann musst du halt jetzt nochmal die Ehrenrunde durchs Hauptsacheverfahren drehen, weil das ist ein bisschen anders jetzt als in dem anderen Fall. Im Prinzip ist das ja auch, war das ja immer schon Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, auch dass du nachdem du Eilrechtsschutz gesucht hast, wo es nur 2 Instanzen gibt, da gibt es keinen BGH, dass du dann nicht gleich zum Bundesverfassungsgericht konntest, wenn du erfolglos warst im Eilverfahren, sondern dass du dann noch den langen Weg übers Hauptsacheverfahren zurücklegen sollst. Das ist insofern fällt es, finde ich, nicht ganz so aus dem Rahmen wie jetzt die andere Entscheidung.
Aber ich meine, Nico, es bleiben bei dem Beschwerde, bei der Beschwerdeführerin, bei dem Bürger bleiben 2 Eindrücke. Der erste Eindruck ist, sie hat sich ja aufgeregt, die Beschwerdeführerin, in einem konkreten familiengerichtlichen Verfahren. Da war ein bestimmter Kommunikationsprozess, ein bestimmter Kontext da. Und dann wird gesagt, so, mach erstmal Hauptsacheverfahren. Das heißt, dieser Kommunikationszusammenhang wird komplett zerrissen. In 2 oder 3 oder 4 Jahren wird es auf diese Äußerung überhaupt nicht mehr ankommen. Das heißt, da ist ein Cut.
Richtig, ja, ja.
Und zum Zweiten, genau wie du gesagt hast, es bleibt der unschöne Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht hier den Fachgerichten ein paar Hinweise mit auf den Weg gibt, wie sie denn bitteschön in der Hauptsache doch besser entscheiden, indem sie nämlich stärker den Kontext berücksichtigen und stärker auch die gegenläufigen Rechte und Interessen der Beschwerdeführerin einbeziehen und abwägen. Aber dann hat sie teuer bezahlt, sozusagen eine Lehrstunde für die Fachgerichte, bekommt keine zeitnah ihr nützliche Entscheidung und hat diese Lehrstunde für die Gerichte auch noch selbst teuer bezahlt. Das ist schon möglicherweise eine Erfahrung, die nicht dazu angetan ist, häufiger das Bundesverfassungsgericht anzurufen.
Das Kurioseste an der Entscheidung ist, dass der Grundsatz, dass man erstens auch durchs Hauptsacheverfahren gehen muss, aus der Subsidiarität heraus, der wird immer dann durchbrochen, wenn man sagen kann, das Hauptsacheverfahren ist aussichtslos. Das ist auch gefestigte alte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und was sagt das Bundesverfassungsgericht dann hier am Ende der Entscheidung? Als von vornherein aussichtslos lässt sich das Hauptsacheverfahren aber nicht betrachten. Das begründen sie nicht mehr. Und der Witz da an dem Satz ist, ja, warum ist das nicht aussichtslos? Siehe das, was wir eben gesagt haben, weil das Bundesverfassungsgericht selbst jetzt den Dresdner Richtern doch ziemlich deutlich hereingeschrieben hat, dass sie das bitte doch jetzt im Hauptsacheverfahren nicht sich nochmal so einfach machen mit dem Fall, ja.
Eine kostenpflichtige Lehrstunde.
Mhm. Stefan, mehr haben wir nicht heute, oder?
Nö, reicht auch. Reicht aber auch, ne?
Reicht. Ja, ne? Dann wollen wir danken den Hörerinnen und Hörern?
Wir müssen. Wir müssen danken. Okay. Wir haben zwar die 50 Minuten noch nicht erreicht, aber wir danken trotzdem. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns wieder hoffentlich bis hierher zugehört haben und dass Sie uns entsprechend treu bleiben. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, über lobende, aber natürlich auch über kritische Rückmeldungen. Und ja, verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Genau, und sagen und wünschen eine gesegnete Fastnacht, Karneval oder was auch immer man da in diesen Regionen sagt, weil diese Folge geht online am, je nach Region, Viva Fastelovend oder Altweiber Fasching oder ähnliches.
Ja, Helau sag ich nur.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.